Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Ausgabe blicken wir zurück auf die Testfahrten in Madrid. Wir sprechen im Detail über die Hintergründe und die Analyse sowie die Premiere des Frauentests. Die Eindrücke von vor Ort hat Tobi Würz für uns mit dabei, mit Stimmen. Und natürlich hat er das Teleskop auch wieder mit im Gepäck. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Die Testfahrten der Formel E in Madrid sind Hauptthema in dieser Sendung und wie immer mit dabei und auch vor Ort in Madrid an der Strecke war für uns Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca.
Ja, über das, was so passiert ist und wie wir dann zu dem Ausgangspunkt gekommen sind in Madrid, ist, glaube ich, größtenteils bekannt. Da gehen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Wie war es denn für dich alleine die paar Tage so zwischen dem Unwetter und alles, was drumherum passiert ist in Valencia, muss man ganz klar sagen. Dramatisch ist, was sich da abgespielt hat mit leider sehr vielen Todesopfern. Wie war es für dich? Ich glaube, das war ja auch für die Formel E natürlich und auch für dich, wenn man da in die Region reisen möchte, mit einer ganz anderen Prämisse und dann von sowas überschattet wird, ne?
Ja, für mich war es natürlich, wenn ich jetzt sage schwierig, dann tue ich all den Leuten in der Region Valencia dann natürlich massiv Unrecht. Von daher erstmal an dieser Stelle, es ist wirklich, wirklich schlimm, was da passiert ist. Werden wir vielleicht auch noch nachher nochmal kurz anschneiden. Die Formel E hat auch Geld gespendet für die Region Valencia, um da so ein bisschen für Soforthilfe zu sorgen und auch einen Spendenaufruf gestartet. Wie gesagt, würden wir dann nachher im Laufe der Sendung nochmal anschließen. Für mich war es alles ein bisschen sehr kurzfristig. Das Unwetter passiert ja Dienstag in der Nacht auf Mittwoch. Dann stellte sich irgendwann am Samstag endgültig raus, dass stattdessen in Madrid auf dem Circuito del Jarama gefahren wird. Und Sonntag war dann tatsächlich klar, dass auch Journalisten anreisen dürfen. Ursprünglich hatte man in Erwägung gezogen, weil man das vielleicht von der Logistik gar nicht hinbekommt, den Test unter Ausschluss von Medien durchzuführen. Nein, aber dann wurde klar, dass ich hin darf und dann, naja, natürlich noch einen Flug organisieren und zusehen, dass man ein Hotelzimmer bekommt. Ich habe anschließend ja auch noch eine Woche Urlaub in Barcelona machen wollen, dann auch gucken, wie das dann klappt. Es war schon ein bisschen stressiger, als ich mir das erhofft habe. Wie gesagt, natürlich überhaupt kein Vergleich zu dem, was die Menschen in der Region Valencia erleben mussten, bedauerlicherweise. Es hat alles soweit ganz gut funktioniert und ich konnte Spanien ein bisschen genießen in dem Urlaub dann noch. Das Wetter war sehr, sehr schön im Vergleich zu dem, was wir hier haben, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Jetzt bin ich wieder hier am Start und ich glaube, wir können dann mit der Analyse der Testfahrten dann auch gleich loslegen, Luca.
Genau, und bevor wir dazu einsteigen, gibt's erstmal für euch den Newsüberblick, alles was wichtig war in den letzten Wochen.
Wie bereits 2023 ist Jaguar-Werkspilot Mitch Evans auch in diesem Jahr der schnellste Pilot bei den Vorsaisontests.
Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa feiern einen Porsche-Doppelsieg bei der Rennsimulation in Madrid.
Abby Pulling legt in ihren ersten Formel-E-Test die Messlatte ziemlich hoch und gewinnt die Testsession für Fahrerinnen in Madrid.
Trotz einiger technischen Probleme in Madrid will die Rennserie an der Einführung der Pit-Boost-Boxenstops mit Schnellladung festhalten. Diese sollen immer im Rahmen des zweiten Rennens eines Doubleheaders stattfinden. Ja, wir haben es schon angesprochen, die Verlegung von Valencia auf Madrid, die Testfahrten, dass man überhaupt testen konnte, war ja für die Formel E ein Erfolgserlebnis, muss man sagen. Aber das, was vorweggegangen ist, dieses schwere Unwetter in der Region Valencia mit sehr viel großen Schäden und auch mit leider sehr vielen Todesopfern, sorgte innerhalb von wenigen Tagen für einen Umzug in das 300 Kilometer entfernte Madrid. Und man muss da ganz ehrlich sagen, Tobi, das hast du auch aus dem Fahrerlager gehört, da war sehr, sehr viel Lob bei der Rennserie angekommen, was das Thema Logistik angeht, dass man da in wenigen Tagen so schnell reagieren konnte.
Genau, man hat quasi am Freitag angefangen, das Ganze zu organisieren, die Verlegung, und konnte tatsächlich am Dienstag dann auf die Strecke gehen. 38 LKW-Fahrten von Valencia nach Madrid waren notwendig. Man hatte aber gar keine 38 LKWs, sondern nur knapp ein Dutzend. Das heißt, da musste man mehrfach hin und her fahren. Mehr als 100 Tonnen Material für die Testfahrten mussten transportiert werden. Und man muss sagen, der Ablauf war echt reibungslos. Ja, es gab zwar ein paar Einschränkungen vor Ort, klar, wenn das Ganze so kurzfristig organisiert wird, aber die Testfahrten konnten ohne größere Probleme tatsächlich durchgeführt werden. Und das haben auch mehrere Fahrer und Vertreter von Teams bestätigt, darunter Florian Motlinger, den ich hier dazu einmal kurz einspielen möchte für euch.
Die logistischen Herausforderungen, ganz klar, vorm Saisonanfang, Pre-Season-Test, da muss man erstmal dazu sagen, dass wir sehr betroffen sind von dem, was in Spanien und in Valencia passiert ist. Kann man nur allen Betroffenen wirklich viel Kraft wünschen und wir bedauern das zutiefst. Für uns hat das bedeutet, dass wir sehr kurzfristig von einer Rennstrecke, die sauber vorbereitet war im Simulator, auf eine andere Rennstrecke ausweichen mussten. Hier muss man sagen, dass der Veranstalter und alle Zulieferer zusammen einen sensationellen Job gemacht haben, wenn man bedenkt, wie kurzfristig alles hierher transportiert werden musste, der Streckenvertrag gemacht werden musste und wir hier einen Tag später als geplant hier stehen und fahren, alles aufgebaut ist. Es gibt überall noch kleine Komplikationen, aber wir fahren und das ist das Wichtigste. Deswegen Hut ab, Respekt, was da geleistet wurde und wie flexibel jeder sich auf diesen Umstand eingestellt hat. Aber ganz klar, das wichtigste Augenmerk ist jetzt, dass die betroffene Region Unterstützung erhält und den Leuten geholfen wird.
Ja, das kann man eigentlich nur uneingeschränkt positiv beachten. Ganz klar, die Region muss da geholfen werden, aber auch dazu gesagt, ja, dass man logistisch eben gut sich da eingestellt hat. Die Vorbereitung, muss man aber auch sagen, war ja sehr eingeschränkt für die Teams. Die haben sich natürlich auch eingestellt auf Valencia, mussten dann also umplanen auf das, was dann in Madrid passiert und auch sich natürlich vor Ort auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Und das sagte auch weiterhin Florian Motlinger für uns.
Dann sind wir halt bei den Basics. Dann ist ein Trackwalk wichtig. Dann muss man mal schauen, welcher Fahrer sich beim Trackwalk die Linie einprägt. Wir vermessen beim Trackwalk mit einem Laufrad die Strecke und erarbeiten uns dann eben hier viel, das zurückgespielt wird in den Simulator. Und dann sind wir bei den Basics. Aber so flexibel muss auch jedes Team sein. Da kommt beides raus. Da kommt ein Fahrer raus, der sehr schnell lernt und Script-Level einschätzen kann, aber auch die Linie lernt. Aber natürlich auch, wenn ich hier rumschaue, was für eine Art von Kurven habe ich? Wie sieht der Tarmac aus? Wie sehen die Curbs aus? Ich muss dem Fahrer von Anfang an ein Auto hinstellen, wo er sich wohlfühlt und wo die Balance passt. Und das ist eine Challenge für die Ingenieure, aber auch für den Fahrer. Und das sieht man auch gleich mal bei den ersten Runden im Gesamtpaket, bei wem es passt, bei wem es nicht passt.
Soweit Florian Motlinger zu den Vorbereitungen auf die neue Strecke, die kein Team und auch keiner von den Fahrern vorher kannte. Ich glaube, von den Fahrerinnen gab es zwei, die schon mal auf dem Kurs gefahren sind, aber bei den Fahrern war tatsächlich kein einziger dabei. Lass uns zumindest mal nicht zu viel auf die Zeiten gucken, aber doch tatsächlich mal auf das Endergebnis, wer denn tatsächlich schnellster gewesen ist. Das war Mitch Evans im Jaguar vor, überraschenderweise finde ich, Dan Ticktum im Kiro Porsche und Pascal Wehrlein im Werks Porsche. David Beckmann im zweiten Kiro auf dem vierten Platz bestätigt die starke Performance der Vorjahres-Porsche-Antriebe, zumindest auf eine Runde. Apropos Kiro, wo wir bei dem Thema sind. Bei Porsche hat man aufgrund der Kurzfristigkeit des Zustandekommens des Deals mit dem Hersteller nicht wirklich eine Pause zwischen den Saisons gehabt, wie uns Florian Motlinger dann auch nochmal bestätigt hat.
Was wir jetzt im Endeffekt von London bis hierher geschafft haben. Jeder denkt immer, wir gehen in die Sommerpause und die Jungs sind 4-5 Wochen im Urlaub. Die Fracht kommt nach einer Woche von London zu Hause an. Dann werden die Autos zerlegt, die Powertrains zerlegt, Fahrwerk alles gecheckt, zum Rissprüfen geschickt. Dann kommen die Teile zurück, die Autos werden zusammengebaut. Wir haben jetzt noch die Antriebe revidiert für das dritte Team. Heißt, da ist ein Full-Push von London bis jetzt geleistet worden und war alles mit sehr heißer Nadel gestrickt. Und es verdient ein riesen Lob und ein riesen Respekt vor der ganzen Mannschaft. Da bedanke ich mich wirklich nochmal bei allen zu Hause für diese Leistung. Und das ist nicht wirklich eine Pause.
Nicht wirklich eine Pause hatten die Fahrer und natürlich auch die Mitarbeiter der Teams dann bei den Testfahrten in Madrid. Es fällt allgemein auf, dass alle Autos überaus zuverlässig waren. Nennenswerte Probleme gab es lediglich bei Lola Yamaha Abt, die mit insgesamt 401 Runden die wenigsten von allen 11 Teams abgespult haben. Und da insbesondere war der Rookie Zane Maloney betroffen, der musste am Mittwochnachmittag beim Testrennen zuschauen. Man hat auch relativ schnell den Grund gefunden, gefunden. Und zwar in der Startaufstellung hat der Crash-Sensor ausgelöst, aus noch unbekannten Gründen. Und damit hat sich die Batterie aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Das ist was, was passieren kann, aber was nicht passieren sollte. Man hat auch bei Lola Yamaha Abt relativ lange gebraucht, um das Problem zu beheben. Deshalb Mittwochnachmittag leider keine Track-Action für Zane Maloney. Ansonsten ging es für das Team hauptsächlich darum, Kilometer abzuspulen und auf die Art und Weise Erfahrungen sowie jede Menge Daten zu sammeln, wie uns Teamchef Thomas Biermeier auch bestätigt hat.
Ich glaube, man muss realistisch sein. Die Kombination Lola-Yamaha Abt ist eine komplett neue Kombination. Sicherlich mit viel Erfahrung auf Seiten von Lola und Abt und mit vielen neuen, frischen Ideen von Yamaha-Seite. Aber das wird Zeit brauchen, bis wir wirklich unsere wahre Performance zeigen können. Und für uns ist es, glaube ich, wichtig, die Fortschritte zu sehen. Von Rennen zu Rennen oder sogar von Session zu Session im Moment. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man erkennt, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns positiv weiterentwickeln. Und ich glaube, das Paket, das technische Paket, wie auch das Teampaket aus den drei Parteien ist ein sehr, sehr gutes. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft wieder erfolgreich sein können. Im Motorsport Zeit haben ist eigentlich immer das Falsche, weil es gibt nicht viel Zeit. Wir sind alle so ehrgeizig, dass wir auch nicht viel Zeit benötigen wollen, um schnell gute Ergebnisse einzufahren. Aber wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen weiterhin hart arbeiten, hart kämpfen. Und wenn die anderen schwächeln, müssen wir da sein. Wie gesagt, wir möchten eine Entwicklung haben von Sao Paulo nach Mexiko, nach Jeddah. Da muss die Leiter nach oben gehen, dass man wirklich sieht, da geht was vorwärts.
Das eben Thomas Biermeier, der Teamchef von Lola Yamaha Abt, während wir dann mal einen Blick auf das hintere Ende des Feldes werfen. Die drei Hinterbänkler-Teams der Vorsaison haben sich technisch neu aufgestellt, muss man ganz klar sagen. Mahindra fährt mit Antrieben, die von Mercedes entwickelt worden sind. Letzte Saison war man ja noch mit ZF unterwegs. Kiro setzt auf Porsche-Antriebe der Vorsaison und Abt hat mit Lola Yamaha einen neuen Hersteller an der Seite. Das könnte das Kräfteverhältnis natürlich komplett verändern. Dazu auch weiterhin Thomas Biermeier bei dir am Mikro.
Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir jetzt mal einzeln durchgehen, Kiro mit Porsche hat natürlich ein ausgereiftes System, ein sehr erfolgreiches System, hat man letztes Jahr gesehen, hat mit diesem Powertrain die Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, dass mit denen auf jeden Fall zu rechnen ist. Weil das System ist vernünftig, die Hardware ist gut, die Software wird der gute sein, da bin ich überzeugt davon. So spricht hier mal ein sehr, sehr gutes Paket. Mahindra kann ich wenig dazu sagen, wir haben einen neuen technischen Partner, werden wir sehen. Die werden sicherlich auch einen Schritt nach vorne gemacht haben, was nicht schwer war im Verhältnis zu letztes Jahr. Das wird definitiv so sein und ich glaube auch, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Nur bei uns ist es noch anders, wir haben halt wirklich alles neu. Jeder hat irgendwo eine gewisse Basis schon gehabt. Und wir haben mit Lola und Yamaha von vorne angefangen. Und darum sage ich, wird es ein bisschen dauern. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Jahr auch schon gute Ergebnisse einfahren, definitiv.
Wir haben es im Vorfeld bereits angekündigt. Und wenn man auf die Ergebnisse blickt, bestätigt sich das auch. Die Rundenzeiten aus Madrid sind kaum aussagekräftig. Das ist da nicht anders als in Valencia. Ich möchte das mal mit konkreten Beispielen untermauern, damit euch einfach klar wird, wovon ich rede. Mitch Evans, David Beckmann und Dan Ticktum, die haben mit den 350 kW-Runden auf den Plätzen 1, 2 und 4 gelegen. Die 300 kW-Runden dieser drei Fahrer haben aber tatsächlich nur für die Plätze 19, 21 und 22 gereicht. Das heißt, die Fahrer hatten komplett unterschiedliche Prioritäten, komplett unterschiedliche Dinge, um die sie sich gekümmert haben bei den Tests. Mitch Evans mag natürlich mit einer der Favoriten sein, weil er schnellster gewesen ist, möglicherweise, aber auszusagen hat das Ganze noch überhaupt nichts. Und damit möchte ich mal zu unseren Learnings der Vorsaisontests in Madrid umschwenken, Luca. Was hast du denn da für dich als größtes Learning mitgenommen?
Ich kann in dem Sinne fast eigentlich nur das bestätigen, was du gesagt hast vorher im Vorfeld mit der Erkenntnis natürlich, mit den Performances ist eigentlich absolut überhaupt nicht aussagekräftig, was einzelne Fahrer und Teams da abgelegt haben, was die Rundenzeiten angeht. Wie gesagt, die Strecke für ja so gut wie keinen eigentlich auf dem Zettel wäre vorher gewesen. Jetzt ist man dort eben gefahren, aber wichtiger und das sicherlich auch der Hauptfokus einiger Teams gewesen, dass man eben viele Runden abspult. Und da ist mir persönlich Kiro Raceco positiv aufgefallen und hat mich überrascht. Mit 430 Runden hat man doch sehr viel Erfahrung sammeln können mit dem Antrieb von Porsche. Hat man jetzt auch gehört, dass man ja wohl mit dem Weltmeisterantrieb aus der letzten Saison eigentlich ganz gut umgehen kann. Was der reinen Performance angeht, klar, Jaguar vorne, aber wie gesagt, da muss man eben vorsichtig sein. Testfahrten, komplett andere Strecke, die der Formel E eigentlich untypisch ist. Ähnlich wie Valencia. Generell muss ich sagen, Kiro Raceco extrem positiv überrascht. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus, obwohl du zu einer dann doch ähnlichen Erkenntnis kommst, Tobi.
Wir haben es jetzt schon ca. 20 Mal gesagt, man sollte nicht zu viel auf die Rundenzeiten geben. Aber ein in Madrid ganz unscheinbares Team sah für mich relativ stark aus. Ich lese mal die Positionen vor, die die Fahrer belegt haben. Platz 1 und Platz 2 in der ersten Session, dann Platz 4 und Platz 6, Platz 1 und Platz 2, Platz 1 und Platz 5, Platz 3 und Platz 5 und Platz 1 und Platz 9. Das sind die Ergebnisse der Sessions von Andretti, was die Stammfahrer angeht, wenn man tatsächlich nur die Runden mit 300 Kilowatt betrachtet. Und das sind ja die, auf die es tatsächlich ankommt, sowohl im Rennen als auch im Gruppenqualifying. Ich persönlich habe Jake Dennis und Nico Müller, die mit 350 kW nur jeweils eine Sekunde schneller waren als in ihren 300 kW Runden, absolut auf dem Zettel. Andere waren mit 350 kW bis zu 3 Sekunden schneller als im normalen Modus, ja, dank auch dem Allradantrieb, der zur Verfügung stand. Von daher, ich glaube, Andretti hat viel geblufft, was die 350 kW Runden angeht. Aber die Performance mit 300 kW sagt für mich, dass auch mit der neuen sehr, sehr starken Fahrerpaarung Dennis und Müller das Team definitiv ein Kandidat für mich für die vorderen Plätze bei den Rennen und auch in der Gesamtwertung am Ende des Jahres sein sollte.
Kurze Frage noch zu den neuen Autos. Die Evo-Fahrzeuge ja das erste Mal unter Testbedingungen das Licht der Welt erblickt. Wie machen sie sich so ein bisschen auf der Strecke? Also du kannst es ja einschätzen, wie die Evo-Fahrzeuge sich jetzt zu den alten Gen-3-Autos entwickelt haben.
So optisch sieht man kaum einen Unterschied. Man sieht einen deutlichen Unterschied beim stehenden Start. Wenn der Allradmodus aktiviert ist, da schieben die Dinger schon ordentlich an. Das sehe ich aber auch nicht ganz ohne Risiko. Ich denke, wir erinnern uns größtenteils noch an die Szene, wo Mitch Evans einmal in Berlin beim Start stehen geblieben ist und dann von Edo Matara getroffen wurde. Die Fahrzeuge beschleunigen jetzt noch viel schneller als damals und ich sehe das möglicherweise als ein Risiko an, wenn ein Fahrer ein technisches Problem hat und nicht aus seiner Startbox wegkommt, dass dann die Fahrzeuge, die hinter ihm starten, so schnell beschleunigen, dass es sehr schwierig für die Fahrer werden könnte, auszuweichen. Das sieht man tatsächlich als Unterschied, was die Performance angeht. Ansonsten habe ich die Fahrzeuge natürlich auch vorher noch nicht in Madrid fahren sehen. In Valencia hätte man vielleicht noch so ein bisschen mehr einen Vergleich gehabt. Aber ansonsten kann ich da an dieser Stelle nicht ganz so viel dazu sagen. Das muss man dann tatsächlich auch abwarten, wie sich die Rundenzeiten beispielsweise im Vergleich zu den Zeiten aus der Vorsaison entwickeln werden.
Na, kommen wir mal zum Frauentest zu sprechen. Der wurde ja am letzten Testtag gefahren und dort war am schnellsten Pulling vor Chadwick. Aus deutscher Sicht erstmal vorab eine schlechte Nachricht, denn es gab zwei Fahrerinnen, darunter eben eine Deutsche, die nicht dabei sein konnte.
Genau, Sophia Flörsch konnte nicht fahren. Hintergrund war der, dass der Frauentest eigentlich am Donnerstag hätte stattfinden sollen. Aber durch die Verschiebung der Testfahrten von Valencia nach Madrid ist der ganze Zeitplan noch einen Tag nach hinten gerutscht. Das heißt, der Frauentest war jetzt am Freitagnachmittag und da hatte Sophia Flörsch schon andere Verpflichtungen und musste daher ihre Teilnahme absagen. Einen zweiten Fall gab es, wo eine Fahrerin nicht fahren konnte, und das war bei Jaguar, Lilou Wadou. Die konnte wegen eines merkwürdigen Problems auf den ersten Blick nicht teilnehmen, denn sie war vor einigen Wochen bei Jaguar in Großbritannien vor Ort und hat sich da einen Sitz anfertigen lassen. Der passte dann aber nicht, was aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit aber leider erst am Freitag tatsächlich aufgefallen ist, als sie in der Mittagspause die Pedalerie korrekt einstellen wollten. Die Jaguar-Mitarbeiter haben alles versucht, was möglich war, haben sich bei sämtlichen Teams im Paddock Sitzschalen geliehen, die diese für den Frauentest nicht benötigten, um zu gucken, ob wenigstens einer dabei war, der zufälligerweise für Wadou passend war. Leider aber passte von denen kein einziger. Echt bitter für die Französin, die kurzfristig deshalb zuschauen musste und tatsächlich keinen einzigen Meter fahren konnte im Gen 3 Evo. Ich hoffe, man wird ihr das irgendwie im Nachhinein ermöglichen, noch den Test nachzuholen, denn sie hat nichts falsch gemacht, das Team hat nichts falsch gemacht. Wahrscheinlich ein Produktionsfehler beim Sitz, dass der einfach nicht passte und echt bitter. Dadurch, dass Sophia Flörsch nicht teilnehmen konnte, gab es nur noch eine Deutsche, die übrig war. Kerry Schreiner, die aktuell in der F1 Academy fährt. Und auch mit der habe ich vor ihrem Test gesprochen und sie mal nach ihrer Meinung gefragt.
Dass man den Frauen die Möglichkeit gibt, das Auto mal zu fahren, testen zu dürfen, Formel-E-Luft zu schnuppern, sag ich mal. Klar, die Jungs sind jetzt schon 3 Tage gefahren. Es wird natürlich schwer, da direkt da hinzukommen, wo die sind. Aber allein, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass wir hier sein dürfen, ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, ich glaube, der Anfang für etwas.
Okay, und blöde Frage wahrscheinlich, aber guckt man denn am Ende tatsächlich auf die Rundenzeiten? Vergleicht man sich auch mit den anderen Fahrerinnen, die hier gefahren sind? Oder ist das komplett außen vor für dich?
Ja, natürlich. Also man kommt ja nicht hierher, um einfach nur mitzufahren, sondern natürlich möchte man sein Bestes geben, so weit wie möglich vorne sein. Das Auto ist für die meisten neu. Es gibt nur ganz wenige, die das Auto schon gefahren sind. Die Strecke ist für die meisten neu. Das heißt, gleiche Voraussetzungen für alle. Und ja, mal schauen.
Ja, das ist eben Kerry Schreiner, die sich ja auch mit sehr vielen unterschiedlichen Fahrzeugen auskennt. Du hast gesagt, er von Academy unterwegs in dieser Saison, auch in den Langstreckenserien unterwegs und deswegen Formel E. Also anpassen kann die sich da schon und man hat ja auch die Freude und auch allein dann diese Positivität gemerkt, dass man für Frauen eine extra Session eben einbauen konnte in dem Formel E-Test. 17 Frauen konnten damit also insgesamt fahren. Abby Parling, die führende der aktuellen F1 Academy-Saison, ist im einzig verbliebenen Nissan die schnellste Rundenzeit vor Jamie Chadwick gefahren im einzig verbliebenen Jaguar und Bianca Bustamante im McLaren folgte dann auf der 3. Position. Kerry Schreiner, die wir gerade angesprochen haben, wurde insgesamt 9.
Eine rote Flagge hat es gegeben. Kurzer Ausrutscher von DS Penske-Pilotin Jessica Edgar ins Kiesbett. Witzigerweise an der gleichen Stelle, wo es am Freitagmorgen ebenfalls eine rote Flagge gegeben hat, nachdem Jean-Éric Vergne mit demselben Auto ebenfalls in das gleiche Kiesbett gerutscht war. Für Simona De Silvestra im Kiro, wir hatten es eben schon mal kurz angedeutet, war die Session aber bereits früh beendet. Die Schweizerin hat sich das Monocoque ihres Autos beschädigt, als sie die Curbs überfahren hat und kam deshalb nur insgesamt auf 9 Runden. Wenn man mal auf die Rundenzeiten schaut, fehlen den Fahrerinnen natürlich mehr als 3 Sekunden auf die Stammfahrer. Muss man sagen, die hatten natürlich 5 Sessions mehr zur Verfügung, um sich an die Strecke zu gewöhnen. Und die kennen in vielen Fällen ja auch das Auto bereits aus Testfahrten oder aus den vorherigen Saisons. Von daher 3 Sekunden, finde ich, ist schon okay. Luca, auch wenn es am Ende weniger Frauen waren als erhofft, die bei den Testfahrten teilgenommen haben, war dieser Test aus deiner Sicht ein Erfolg?
Also ich finde schon, man hat es ja gemerkt bei Kerry Schreiner, die wir ja vorher noch gehört haben, also allein, dass man die Möglichkeit hat, eben denen die Möglichkeit zu geben, so ein Fahrzeug fahren zu können in Tests, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Klar, 30 Sekunden erstmal langsamer, aber du hast auch gesagt, 5 Sessions weniger, das wirkt sich schon auf gerade so einer dann doch sehr neuen Strecke für sehr viele Fahrerinnen und Fahrer dann eben aus und von mir aus gerne mehr davon, also auch während in der Saison, natürlich, wenn das logistisch auch passt. Ich meine, die Fahrerinnen haben ja auch ein strammes Programm, stramme Rennprogramme, die man dort dann mittlerweile auch abliefert, egal wo man da unterwegs ist. Deswegen ist das natürlich bitter, wenn man hier und da ja jetzt im Falle von Sophia Flörsch oder auch Lilo Wadou durch einen blöden Fehler, muss man einfach sagen, oder einfach durch Pech diese Sessions dann nicht streiten kann. Aber generell, warum nicht? Also das ist ja auch in dem Sinne ein Aushängeschild für die Formel E und ermutigt ja auch dann in dem Sinne Fahrerinnen in diese Serie einzusteigen, wenn man dann auch eben mit Performance kommt. Und das ist ja in dem Fall ja auch passiert. Wie siehst du das, Tobi?
Ich sehe das ähnlich. Definitiv eine Gelegenheit für viele Frauen, in einem Auto zu fahren, wo man selten die Gelegenheit bekommt, es zu testen. Gen 3 Evo wir hatten es schon mehrfach gesagt, hat ein paar überzeugende Leistungsdaten gehört zu den Top-Single-Seatern, die es gibt auf der Welt. Von daher eine großartige Gelegenheit für die Fahrerinnen, sich da zu beweisen. Jetzt muss man tatsächlich abwarten, was denn daraus entsteht. Denn ich glaube, mit so einem einmaligen Test ist es an dieser Stelle nicht getan, sondern da muss von Seiten der Teams, von Seiten der Rennserie noch ein bisschen was kommen, finde ich. Aber ich gehe davon aus, dass das in der Mache ist und dass wir nicht zum letzten Mal Frauen am Steuer des Gen 3 Evo gesehen haben.
Und dann kommen wir zu einer weiteren erfreulichen Nachricht. Der Attack Charge kommt, zwar unter einem anderen Namen, heißt jetzt Pit Boost, aber nach der aktuellen Planung sollen jetzt eben die Boxenstopp mit Schnellladung in der neuen Saison endlich kommen und integriert werden, Tobi. Wie stellt sich das dar und was können wir damit rechnen? Weil wahrscheinlich werden wir es nicht unbedingt in jedem Rennen sehen.
Genau so sieht's aus. Wir werden diese Schnellladeboxenstopp, die jetzt Pit Boost heißen, sehen, aber, ganz großes Aber, nicht in jedem Rennen. Stattdessen ist geplant, bei jedem Doubleheader der Saison im jeweils zweiten Rennen diesen Pflichtboxenstopp stattfinden zu lassen, bei dem die Fahrzeuge 30 Sekunden lang nachgeladen werden. Fahrende Autos sehen interessant aus, stehende Autos, wenn sie 30 Sekunden stehen, nicht so. Um diese Standzeit an der Box für die Zuschauer etwas interessanter zu gestalten und vielleicht auch den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, einschätzen zu können, wie lange die Fahrzeuge jetzt schon aufgeladen werden, blinken die Lichter an den Fahrzeugen alle 5 Sekunden jeweils schneller, bis sie nach 30 Sekunden im Dauerbetrieb leuchten. Dann wird das Ladegerät abgestöpselt und die Fahrer dürfen das Rennen wieder fortsetzen. Was wir schon mal verraten können an dieser Stelle, der Attack-Mode wird sich grundsätzlich verändern in diesen Rennen, wo es den Schnellladestopp gibt, denn der darf zukünftig erst nach dem Boxenstopp aktiviert werden und der Boxenstopp darf auch nur in einem gewissen Fenster im Rennen durchgeführt werden. Das heißt, in dem Moment, wo der Fahrer an die Box kommt, muss die Batterie zu einem gewissen Prozentsatz bereits entladen sein. Ich glaube, 65% werden das sein. Das ist allerdings noch nicht offiziell kommuniziert und dann kann er quasi Energie nachtanken und nachdem er den Boxenstopp aktiviert hat, darf er dann durch die Attack-Zone fahren, um den Attack-Mode mit 350 kW und Allradantrieb zu aktivieren und damit dann auf der Strecke dann auch tatsächlich angreifen zu können. Wir gehen davon aus, dass das die Dynamik der Rennen komplett verändern wird, insbesondere wenn wir diese Windschattenschlachten haben werden, wie beispielsweise auf Kursen wie Shanghai oder auch zum Teil in Berlin. In London oder Tokio, würde ich mal sagen, dürfte sich das wahrscheinlich nicht so extrem auswirken, aber ich glaube, gerade bei diesen Rennen, da wird es darum gehen, wer kommt wann an die Box. Und da jedes Team auch immer nur ein Auto gleichzeitig an die Box holen kann, wird es vielleicht auch früher oder später dazu kommen, dass ein Team einen Fahrer opfern muss, um dem anderen Fahrer die bessere Strategie zu geben. Das wird natürlich auch für Diskussionen sorgen, die vielleicht dann auch vor den Mikrofonen stattfinden werden oder am Boxenfunk, wenn er dann mal wieder eingeblendet wird während der Rennen. Muss man allerdings, glaube ich, an der Stelle abwarten. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant, was die Formel E da an dieser Stelle jetzt vorhat. Freue mich, dass es endlich konkreter wird, nachdem es vor 2,5 Jahren bereits angekündigt wurde, dass irgendwann in der Gen 3 Ära das kommen soll. Und gab viele technische Stolpersteine an dieser Stelle. Die konnten jetzt aus dem Weg geräumt werden. Ein Stolperstein war zum Beispiel, was passiert, wenn das Ladegerät bei einem Team kaputt ist. Dafür wurde auch eine Lösung gefunden, nämlich wird es vor der FIA-Garage einen zusätzlichen 12. Charger geben, zu dem die Fahrer dann fahren können, um hier an der Stelle nachladen zu können. Wie das in der Praxis aussehen wird, gerade wenn vielleicht mehr als ein Team da ein Problem mit dem Ladegerät hat, muss man an der Stelle, glaube ich, vielleicht nochmal abwarten. Aber Fakt ist, man arbeitet daran, das umzusetzen. Man hat den Plan, es diese Saison da auch tatsächlich durchzuführen. Und für die technischen Probleme, die es gegeben hat, gibt es Lösungen.
Und mit dem Teleskop blicken wir diesmal nach Daytona.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Was hat Daytona mit der Formel E zu tun? Ich kann es euch verraten, Formel E-Weltmeister Pascal Wehrlein hat in der abgelaufenen Woche dort einen Porsche 963 des Teams JDC Miller getestet. Bei 24-Stunden-Rennen von Daytona könnte Wehrlein tatsächlich an den Start gehen. Das findet zwei Wochen nach dem Formel E-Rennen in Mexico City statt, Ende Januar. Könnte allerdings, so hört man, auch nur der Auftakt für Wehrlein auf der langen Strecke sein, da er auch in Sebring am 15. März und in der WEC in Spa-Francorchamps am 10. Mai fahren könnte, ohne Terminüberschneidungen mit der Formel E in Kauf nehmen zu müssen. Das Endziel könnte sein, dass Pascal Wehrlein einen Start beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans in Erwägung zieht. Durch den Gewinn des IMSA-Titels hat Porsche nämlich 3 Hypercar-Startplätze für dieses Rennen sicher, aber de facto aktuell einen Werksfahrer zu wenig. Mit diesem Platz wurde auch nach seinem Test im Vorjahr Sebastian Vettel in Verbindung gebracht, aber nun erscheint auch ein Start von Wehrlein definitiv möglich. Luca, du als unser Langstreckenexperte hier, könntest du dir denn Pascal Wehrlein in der IMSA und der WEC im kommenden Jahr vorstellen?
Vorstellen auf jeden Fall. Also du hast es schon angesprochen, hat ja da sein Testprogramm für JDC Miller abgespult. Den werden wir aber wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn er in der IMSA antreten sollte, im Werksauto sitzen. Da sind die Plätze ja auch schon komplett belegt, aber du hast es da eigentlich schon direkt gut zusammengefasst. Klar, 24-Stunden-Rennen von Daytona, wo mittlerweile ja auch sehr viel Prestige und Ex-Formel-1-Fahrer mit dabei sind, ist eine Möglichkeit, vor allen Dingen eine Strecke, die ja auch sehr gütig ist, muss man sagen, zu Fahrer und Fahrzeug. Und Le Mans, klar, in den letzten Monaten stand Sebastian Vettel mit Porsche in Verbindung, ist ja nichts draus geworden, aber als drittes Fahrzeug, was Porsche dann eben noch besetzen muss für die 24 Stunden von Le Mans, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die er dort nehmen kann. Vor allen Dingen möchte man sicherlich seinen Formel E Weltmeister ja auch sicherlich in der Langstrecken-Weltmeisterschaft irgendwie präsentieren und das kann man natürlich am besten machen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und ich glaube, er persönlich wäre auch nicht unbedingt abgeneigt, das fahren zu können, wenn man ihn natürlich auch danach fragt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, kaum ein professioneller Rennfahrer auf der Welt wäre abgeneigt, für ein Team wie Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans ein Werksfahrzeug bewegen zu können. Das ist schon was, wovon dem sehr, 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 sehr viele Rennfahrer oder auch angehende Rennfahrer träumen. Von daher, möglich halte ich es auf jeden Fall. Ob es tatsächlich so kommen wird, wird vielleicht auch noch von ein paar anderen Dingen abhängen. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass es durchaus funktionieren kann, dass Fahrer sowohl in der Formel E als auch parallel auf der Langstrecke an den Start gehen. Traue ich Wehrlein auf jeden Fall zu an der Stelle und ich denke, da wird über kurz oder lang die eine oder andere offizielle Info von Porsche zukommen zu dem Thema.
Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Weise ich gerne natürlich auf Social Media hin. Auf eformel.de findet ihr unter dem Reiter Social Media alles zu unseren Kanälen und da gerne mal reinklicken und reinfolgen. Genauso auch wie abonnieren und bewerten dieses Podcast nicht vergessen auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und nächste Woche haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Das wird gerade für unsere Neueinsteiger sehr interessant. Da wollen wir noch nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, da arbeiten wir mal einiges auf. Natürlich auch mit Blick auf den Saisonstart in Mexiko. Der folgt dann ja auch direkt eine Woche später mit unserer Vorschau.
Und wie bereits zu Beginn der Episode angekündigt, hier nochmal der Hinweis darauf, die Formel E hat Geld gespendet und eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um der betroffenen Region Valencia direkt helfen zu können, wo sich Fans, Sponsoren und Partner der Rennserie beteiligen können. Den Link dazu findet ihr in dieser Kapitelmarke. Solltet ihr diese Episode über unsere Webseite hören oder in eurer Podcast-App keine Möglichkeit haben, auf Links in Kapitelmarken zugreifen, geht bitte auf eformel.de. Dort im Paddock-Geflüster zu den Testfahrten in Madrid ist die Crowdfunding-Seite ebenfalls verlinkt.
Tobi, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit.
Gerne.
Und damit habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.